Die Frau, die mit ihnen ging, war Traude Hocke, verheiratet mit Gustav René. Sichtlich verlegen hatte sie angeboten, den Gästen das leerstehende Haus zu zeigen, nachdem ihr Mann sich abrupt verabschiedet hatte und von der Bildfläche verschwunden war. »Sie müssen ihn verstehen. Er ist erschöpft. Nach Gesprächen braucht er immer etwas Zeit für sich, für Ruhe und Besinnung.« »Ein Gespräch haben wir eigentlich gar nicht geführt«, hatte Michael gedacht und gegen die Enttäuschung angekämpft, die ihn zu überrollen drohte. Er kannte solche Lawinen aus Enttäuschung. Sie bildeten sich immer dann, wenn er ein Ereignis mit allzu hoher Erwartung überlastet hatte, und auf diesem Ereignis, der Begegnung mit Gustav René Hocke, hatte womöglich eine Erwartung gelastet, die das gesamte Gewicht seiner Zukunft trug. Die Erwartung, wieder schreiben zu können, wenn das heilige Ungeheuer ihm den Impuls dazu gab. Die Erwartung, sich über die Stimmen der Spötter und Schmäher mit ihrer selbstverliehenen Deutungshoheit hinwegzusetzen, wenn der Verfasser der Welt als Labyrinth ihm dabei voranging. Die Erwartung, sich noch einmal in einem kühnen Sprung zu befreien, wie vor Jahren bei Jim Knopf, wenn der Genius, den sein Vater bewundert hatte, ihm bestätigte, dass er das Talent dazu besaß. Die Erwartung auf Rettung. Wie hätte der Mann in der kanariengelben Jacke, der Lauchzwiebeln und Rotweinessig in Einkaufstaschen nach Hause trug, die erfüllen sollen? Er hatte die Besucher aus Deutschland in sein Auto geladen und auf dem Weg über kurvenreiche Straßen mit ihnen geplaudert, wie ein mit Charme und Geist gesegneter Fremdenführer. Ob das Wetter nicht erfreulich sei, immer eine Freude, wenn ein Sommer eine derart fulminante Abschiedsvorstellung lieferte, ob sie die Anreise genossen hätten und wie denn der Café gewesen sei, das Nationale bereite ihn ja neuerdings in dieser lärmenden Maschine zu. Zum Rhythmus solchen Geplänkels waren sie Kurve um Kurve tiefer hineingefahren in die Talketten zwischen den Albaner Bergen. Via Monte Giove hieß die Straße, in die sie schließlich unter überhängende Bäume tauchten. Weg über Jupiters Berg. Über dem dampfenden Pflaster kristallisierten sich aus Staubpartikeln Gestalten, zerteilten sich wieder und erfanden sich neu. Hockes Haus lag umringt von einem Paradiesgarten. Palmen, Oliven, Granatapfelbäume, dazwischen Säulen, Brunnen, ein Wasserbecken für Luftgeister. Auf der Terrasse ein gekachelter Tisch, an dem man milde Nächte hätte durchwachen können, um auf Geschöpfe zu warten, die die Klarheit des Tages scheuten. Das Haus selbst hatte etwas von einem Labyrinth, verwirrende Gänge, ineinanderlaufende Räume, deckenhohe Bücherwände, halb von Gemälden, Stichen, Zeichnungen verhängt. Hinter einer Ecke lauerte ein sardonisch grinsender Pan, hinter der nächsten das steinerne Haupt einer Kreuzung aus Medusa und Sirene. Das Herz des Ganzen hingegen, der Salotto, in dem die Hockes sich zum Essen setzten, zum Glas Wein nach Feierabend, vielleicht zum Kartenspielen, wirkte erstaunlich harmlos und bürgerlich. Surrealistentempel mit Polstermöbeln im Stil der 60er Jahre. Schlossmuseum mit Kaffeestübchen, wo man auf einen schlurfenden Kastellan, bei dem an der Kette die Schlüssel rasselten, wartete. Mit dem weißgetünchten mittelitalienischen Landhaus, von dem die Münchner Edelbohem träumte, hatte dieses Refugium in jedem Fall nichts zu tun. Es war eine Ansammlung von Rätseln, so wie der Mann, der darin wohnte. Der ließ von seiner Frau, die im Gegensatz zu ihm handfest und gerade heraus war, einen guten Kaffee und hausgebackenen Kuchen auftischen und plauderte noch eine Weile weiter über die Annehmlichkeiten des Landlebens sowie die Schwierigkeiten, Handwerker zu finden. Michael sah aus dem Fenster auf einen rundrückigen, bewaldeten Berg, der sich erhob, als schliefe ins Patchwork der Felder gebettet eine Riesenschildkröte, eine, die alles Kommen und Gehen überlebt hatte. Er hätte sie bitten wollen, ihm zu sagen, wie er Gustav René Hocke zum Reden bringen konnte, zum richtigen Reden, nicht als jovialer, seiner Gastfreundschaft frönender Grand Seigneur, sondern als heiliges Ungeheuer, als Verfasser der Welt als Labyrinth. Fast glaubte er, ihre Antwort zu hören. »Was soll mich das kümmern, ihr kleinen Leute?« Was soll einer Frau, die so viel gesehen hat, denn an so etwas wichtig sein?